herzlich willkommen zur Sendereihe Kreuz und quer durch Korea. Am Mikrofon begrüßt Sie wie an jedem Dienstag auch heute wieder Isuyan. Heute wird über folgende Themen berichtet. Es gibt immer mehr Koreaner, die an einem Sightseeing-Rundflug interessiert sind, bei dem man wieder am gleichen Flughafen landet, an dem man zuvor gestartet ist. Sie wollen nicht nur das Reisegefühl genießen, sondern auch die Gelegenheit dazu nutzen, wie bei wirklichen Auslandsreisen, Duty-Free-Waren zu kaufen. Mehr dazu erfahren Sie im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie die Dienstagsrubrik Korea hautnah mit Kang Yong-ha. Im kommenden Mai wird in Seoul ein Center für Bergsportkultur eröffnet. Das Center ist vor allem mit einer großen Kletterhalle ausgestattet, in der man den Klettersport richtig kennenlernen und erleben kann. Näheres dazu im dritten Teil. Zuletzt berichten wir über einen koreanischen Ehrenprofessor, der 2 Jahre lang rund 30 wichtige Wohngebiete von ausländischen Mitbürgern und Ausländern koreanischer Herkunft besucht und die Bewohner getroffen und als Ergebnis kürzlich ein Buch darüber veröffentlicht hat. Er hofft, dass sein Buch einen Beitrag dazu leistet, Vorurteile gegen Einwanderer abzubauen. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Gute Unterhaltung mit dem Lied Wie kann man den Abschied lieben? Ich liebe nur dich. Gesungen von Akmyu. In dieser Zeit des Auslandsreiseverbots ziehen Sightseeing-Rundflüge ohne Destination als eine Pseudo-Auslandsreise die Aufmerksamkeit auf sich. Bei diesen Flügen ist nirgendwo, landen die Passagiere wieder am gleichen Flughafen, an dem sie Stunden zuvor gestartet sind. Sightseeing-Rundflüge gibt es in Südkorea seit Oktober des vergangenen Jahres. Damals hatten lediglich 2-3 Fluggesellschaften diese Flüge angeboten. Gegenwärtig sind es 7 Fluggesellschaften. Anfangs erfolgte der Rundflug lediglich im südkoreanischen Luftraum und dauerte etwa 2 Stunden. Für die Passagiere war es ein Vergnügen, aus möglichst geringer Reisehöhe auf das Land herunterzublicken. Die Fluggesellschaft Asiana Airlines, die den als fliegendes Hotel bezeichneten Airbus A380 für Rundflüge eingesetzt hatte, bot den Passagieren in der Business Class ein exklusives Mehrgänge-Menü an. Im vergangenen Dezember hat sich dann vieles geändert. Die Regierung ermöglichte Sightseeing-Flüge in ausländische Lufträume. Damit wurde selbstverständlich der Kauf von Duty-Free-Waren möglich. Jedoch konnte für den Corona-Schutz den Passagieren nicht einmal ein Glas Wasser, geschweige denn ein Bordessen angeboten werden. Die Kosten für einen Sightseeing-Rundflug betragen bei Billigfluggesellschaften zwischen 90.000 und 100.000 Won, also zwischen 80 und 88 Dollar. Die Luftfahrtgesellschaften Korean Air und Asiana Airlines verlangen für einen Sitz in der Economy Class zwischen 130 und 180 Dollar, für die Business bzw. First Class zwischen 310 und 440 Dollar. Aufgrund des verstärkten Wettbewerbs zwischen den Fluggesellschaften sinken die Flugkosten langsam. Zwischen den Passagieren wird immer ein freier Platz gelassen. Die Billigfluggesellschaft T-Way bietet 2-mal im Monat Sightseeing-Rundflüge an und die Sitze werden zu über 90% verkauft. Viele Passagiere sagen, für sie seien schon das Flugerlebnis und das Duty-Free-Shopping wichtig, aber ihnen hüpfe schon vor Freude das Herz, sobald sie am Flughafen seien. Bei den Flugtouren ohne Ziel fliegen die Maschinen meistens über das Nachbarland Japan. Weil es sich dabei schon um einen internationalen Flug handelt, muss man die Ausreiseformalitäten erfüllen und braucht auch unbedingt den Reisepass. Wenn man die Pass- und Sicherheitskontrolle passiert hat, kann man in den Duty-Free-Shops das Shopping genießen, wobei wie bei gewöhnlichen Ausreisen die Freigrenze eingehalten werden muss. Zur Kaufgrenze von 5.000 Dollar und der Freigrenze von 600 Dollar kann man noch zusätzlich eine Flasche Alkoholgetränk unter 1 Liter und mit einem Preis bis zu 400 Dollar, ein Fläschchen Parfüm bis zu 60 Milliliter und eine Stange Zigaretten zollfrei kaufen. Nach einem Mitarbeiter eines Duty-Free-Shops am Flughafen betrage das durchschnittliche Kaufvolumen der Nutzer von Sightseeing-Rundflügen zwischen 440 und 530 Dollar pro Person. Es gibt jedoch auch viele, die über die Freigrenze hinaus das Shopping genießen. Denn die Duty-Free-Shops bieten wetteifernd Rabatte an, sodass die Preise der Waren sehr attraktiv sind, selbst wenn man bei der Einreise Steuer zahlen muss. In einer Maschine von T-Way, die am 20. März für einen Sightseeing-Rundflug am Incheon-Flughafen startete, waren 107 Passagiere an Bord. Die meisten von ihnen trugen viele Duty-Free-Einkaufstaschen in den Händen. Es gab auch viele Passagiere, die ihren mitgebrachten Reisekoffer mit gekauften Duty-Free-Waren füllten. Der Rundflug an dem Tag ging nach Fukuoka. Die Passagiere konnten jedoch wegen des schlechten Wetters den Blick auf Fukuoka gar nicht genießen. Sie schienen aber nicht allzu enttäuscht zu sein. Die Maschine flog etwa eine Stunde nach dem Start wieder in Richtung Incheon. Auf dem Rückflug war das Bordpersonal damit beschäftigt, den Passagieren die von ihnen vorher bestellten Duty-Free-Waren zu überreichen. Nach Angaben des Bordpersonals betrug die Summe der von den Passagieren im Voraus bestellten Duty-Free-Waren an dem Tag rund 8.000 Dollar. Das bedeutet, dass jeder Passagier durchschnittlich 74 Dollar ausgegeben hat. 2 Stunden nach dem Start landete das Flugzeug wieder am Incheon-Flughafen. Am Zoll bildete sich eine lange Schlange von Menschen, die ihre die Freibeträge überschreitenden Waren beim Zoll anmelden wollten.
Hallo und willkommen zu Korea hautnah mit Kang Yong-ha am Mikrofon. Heute geht es um die Kunst der Anfertigung von traditionellen koreanischen Schuhen, Hwa Ye-jang und Meister An Hae-pyo. An Hae-pyo ist ein Hwa Ye-jang, ein Meister der Anfertigung von traditionellen koreanischen Schuhen. Das Handwerk wird in 4. Generation bereits seit Ans Großvater fortgeführt. In alten Zeiten fertigten seine Vorfahren Schuhe für Tänzer, Schamanen oder Unterhaltungskünstlerinnen Kiseng an, die diese zu ihrem Hanbok trugen. Heute stellt An Schuhe nach traditioneller Art auf Bestellung für Museen oder Zeremoniemeister für königliche Ahnenzeremonien her. Der Meister betreibt eine Werkstatt im Kamtson Culture Village in Busan, wo er sich vor über 40 Jahren niederließ.
재단도 해놓고 앞에 이 당첨 문양도 만들어놓고 이거는 맹규에다가 예, 안감을 우리가 풀로 붙이는.
Das Kamtson Culture Village befindet sich in einem farbenfrohen Hügelland vor den Toren von Busan. Mit seinen kleinen hübschen Häusern und zahlreichen Galerien und Cafés zieht es viele Touristen an. Hier befindet sich die Werkstatt von Hwa Ye-jang An Hae-pyo. Das Hwa in Hwahae bezog sich während der Joseon-Zeit auf stiefelähnliche Schuhe mit einem langen Schaft. Hae wurden solche Schuhe genannt, die nicht bis zum Knöchel reichten. In dem großen Nachschlagewerk der Administration Joseons Gyeonguk Daejeon ist dokumentiert, dass es zur Joseon-Zeit 16 Hersteller für Stiefel Hwa-jang und 14 für Halbschuhe Hae-jang gab. Meister An erzählt, dass er nicht selten in seinem Gewerbe einsam gewesen sei. Das Gefühl, zur Aufrechterhaltung der Tradition berufen zu sein, habe ihn aber angetrieben. Ich habe das Handwerk schon als Kind erlernt und den Familienbetrieb übernommen. Es ist kein sonderlich beliebter Beruf. Besonders schwierig ist es, damit seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Unter dem Aspekt der Fortführung der Tradition und aus künstlerischer Sicht hat unser Handwerk aber einen großen Wert. Dieser Gedanke ließ mich weitermachen. Heutzutage gibt es kaum noch jemanden, der die Anfertigung von traditionellen Schuhen technisch beherrscht. Schuhmacher gibt es zwar mehrere, aber nur ich und nur einige wenige andere beherrschen diese Handwerkskunst in ihrer ursprünglichen Form. Das macht unsere Arbeit wertvoll. Traditionelle koreanische Schuhe sind zudem von einer besonderen Schönheit. Eine Besonderheit von traditionellen Schuhen ist, dass es zuerst keinen Unterschied zwischen dem rechten und linken Schuh zu geben scheint. Mit der Zeit tragen sie sich aber ein und jeder Schuh passt sich dem Fuß des Trägers an, sodass man zwischen dem linken und rechten Teil unterscheiden kann. Der älteste Sohn des Meisters arbeitet heute mit seinem Vater zusammen, um die Familientradition fortzusetzen. In jungen Jahren, als ich mir vornahm, die Familientradition fortzuführen, kam es zur Währungskrise und mein Vater wollte die Arbeit ruhen lassen. So habe ich das Handwerk übernommen und mein Vater ist später wieder zurückgekehrt. Ich wäre schon dankbar, wenn mehr Interesse für unser Gewerbe bestehen würde. Die Handwerkskunst erfordert viel Zeit und Mühe, bis man sie erlernt hat und sie wird daher gemieden. Ich hoffe, dass sich mehr Menschen dafür interessieren. Für die Herstellung von traditionellen Schuhen wurde Leder vom Rind, Pferd oder Hirsch verwendet. Das Futter wird aus weichem Rindsleder angefertigt. Die Sohle aus Seide, Rami und Kunstpapier Hanzi wird mit Reiskleber angebracht und mit Seidenfaden oder Nackenfell von Wildschweinen festgenäht. Jede der Arbeiten von Anhepio ist ein kunstvolles Unikat. Seine Werke sind unter anderem im Nationalen Palastmuseum zu sehen. Lassen wir den Meister zum Schluss noch einmal zu Wort kommen. Wenn Leute sagen, dass die Schuhe schön sind und sie ihnen gefallen, spornt uns das an. Es ist schwierig, davon zu leben, verglichen mit Berufen mit regelmäßigen Einkünften. Aber ich habe nur dieses Handwerk gelernt. Die Anerkennung ist nicht unbedingt mit materieller Gegenleistung verbunden. Seitdem ich gelernt habe, darauf zu verzichten, ist mir bewusst geworden, dass ich einen großen Schatz besitze.
Im kommenden Mai wird in Seoul ein Center für das Erleben der Bergsportkultur eröffnet, in dem man verschiedene Bergsportarten wie Sportklettern erleben kann. Die Stadtverwaltung gab bekannt, dass im Wim-Park im Stadtbezirk Mapo-gu ein Bergsportkulturerlebniscenter mit einer Gesamtfläche von 2.197,68 Quadratmetern errichtet hat und dass sich das Center seit gestern im Probebetrieb befindet. Das Center, bestehend aus einem Untergeschoss und zwei Obergeschossen, wurde angelegt, um den Bürgern einen Freizeitraum zum Erleben der Bergsportkultur anbieten zu können. Im Untergeschoss befinden sich eine Indoor-Kletterhalle, ein Boulderbereich, ein audiovisueller Medienraum sowie eine Abenteuererlebnisanlage. Vor allem die Indoor-Kletterhalle, die vom Untergeschoss bis zum Obergeschoss reicht, hat eine Höhe von bis zu 14,4 Metern und eine Breite von 31 Metern und ist damit der Blickfang der Anlage. Die Kletterwände sind so entworfen worden, dass Anfänger und Fortgeschrittene sie je nach ihrem Niveau gleichermaßen nutzen können. In der Kletterhalle werden auch Kletterkurse angeboten. Im Erdgeschoss befindet sich auch eine Halle für ständige Ausstellungen, in der man sich leicht über die höchsten Gipfel der 7 Kontinente der Welt, berühmte Berge Südkoreas und 47 Berge in Seoul informieren kann. Man kann auch durch Ausstellungsprogramme die besonderen Momente der koreanischen Bergsteiger kennenlernen. In der Halle für geplante Ausstellungen im ersten Stock findet von April bis August zum Auftakt eine Ausstellung statt, in der die vom verstorbenen koreanischen Bergsteiger Park Yong-seok benutzten Gegenstände und sein Leben als Extrembergsteiger vorgestellt werden. Park hat 2005 als erster Mensch den Explorer's Grand Slam geschafft. Das bedeutet, dass er alle 14 8000er und die Seven Summits bestieg und dazu noch den Nord- und Südpol erreichte. Park ging am 18. Oktober 2011 an der Annapurna verschollen. Die Stadt Seoul macht während des Probebetriebs die Indoor-Kletterhalle für die Bürger zugänglich und bietet auch Klettererlebniskurse an. Die Gebühren für die zweistündige Nutzung der Kletterhalle einschließlich des Boulderbereiches betragen werktags für Erwachsene 3.000 Won, etwa 2,65 Dollar, und für die Kinder die Hälfte davon. Für die Errichtung des betreffenden Center hat die Stadt Seoul das Grundstück und 2 Milliarden Won, umgerechnet rund 1,76 Millionen Dollar, zur Verfügung gestellt. Das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus hat 5 Milliarden Won, der Stadtbezirk Mapo-gu 1 Milliarde Won und die Park Young-seok Expeditionskulturstiftung 450 Millionen Won beigesteuert. Damit flossen insgesamt 8 Milliarden 450 Millionen Won, etwa 7,46 Millionen Dollar, in den Bau des Zentrums. Nach Angaben des Ministeriums für Verwaltung und Sicherheit beträgt die Zahl der in Südkorea lebenden ausländischen Mitbürger mit Stand von Ende 2019 rund 2,22 Millionen. Diese Zahl ist gegenüber dem Vorjahr um 8% gestiegen und entspricht einem Anteil von 4,3% an der gesamten südkoreanischen Einwohnerzahl. Die OECD definiert ein Land, in dem der Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung die Marke von 5% überschreitet, als ein multikulturelles bzw. multiethnisches Land. Danach nähert sich Südkorea mit großer Geschwindigkeit einer multikulturellen Gesellschaft. Es ist jedoch wahr, dass man schwer Daten finden kann, die die aktuelle Lage in Bezug auf ihre Wohngebiete, ihre Eigenschaften und Veränderungen konkret analysieren. Kürzlich hat Im Yong-sang, 70 Jahre alt und Ehrenprofessor der Hanguk University of Foreign Studies, ein Buch mit dem Titel »Asien in Südkorea – Reiseführer in Verbindung mit Wikipedia« veröffentlicht. Er hat seit 2019 zwei Jahre lang zusammen mit Experten für im Ausland lebende Koreaner rund 30 wichtige Wohngebiete von ausländischen Mitbürgern und Ausländern koreanischer Herkunft im ganzen Land aufgesucht, die Menschen dort getroffen und als Ergebnis das Buch verfasst. Professor Im sagte bei einem am Freitag vergangene Woche durchgeführten Videointerview mit der Nachrichtenagentur Yonhap News, er hoffe, dass sein Buch eine Hilfe dafür wird, Konflikte zwischen den Einheimischen und Ausländern zu lindern und das Verständnis füreinander zu erhöhen. 2017 wurde ein koreanischer Kriminalfilm, der sich im Seouler Stadtbezirk Yeongdeungpo-gu abspielte, ein Hit. In diesem Bezirk gibt es einen Stadtteil, der vor allem von vielen Chinesen koreanischer Herkunft bewohnt wird. Damals verbreitete sich die Erkenntnis, dass dieses Gebiet sehr gefährlich sei und auch die Abneigung gegen die betreffenden Menschen wurde größer. Als er aber die Gegend besucht und mit den Bewohnern dieser Gegend Umgang gepflegt hatte, hatte er den Eindruck, dass es dabei um ein ganz gewöhnliches, friedliches Wohngebiet wie die vielen anderen handelt. So wie Koreatown in Los Angeles in den USA sind die ausländischen Ansiedlungen im Land meistens Gebiete, in denen Menschen aus demselben Land zusammenleben, wobei sie ihre Identität und die Kultur ihres Vaterlandes wahren. Deshalb wollte er gegen die falsch verbreiteten Vorurteile ankämpfen. Professor Im hat auf der Grundlage der Ergebnisse eines Projektes zur Erkundung von Regionen, das von der Asia Development Foundation unterstützt und von der Zeitung für Auslandskoreaner und Ausländer koreanischer Herkunft EKW durchgeführt wurde, die Ansiedlungen ausländischer Mitbürger erfasst und diese eine nach der anderen besucht. Angefangen von großen Ansiedlungen der Chinesen koreanischer Herkunft in der Hauptstadtregion, besuchte er persönlich viele weitere Ansiedlungen, wie die Dörfer der Russen koreanischer Herkunft in der Großraumstadt Gwangju, der Stadt Ansan in der Provinz Gyeonggi und dem Landkreis Changmyeong in der Provinz Südgyeongsang, sowie das Myanmar-Dorf in Incheon. Im Buch stellt er auch die Geschichten von etwa 60 Einwanderern und Aktivisten der jeweiligen Einwandererorganisationen vor. Er war mit der U-Bahn und dem Zug unterwegs. Wenn er kleine ländlichen Gebiete mit wenigen öffentlichen Verkehrsmitteln aufsuchte, nutzte er Ruftaxis. Wenn auch dies schwierig war, mietete er Autos. Zwei Jahre lang besuchte er über 50 Orte. So wie der Geograf der späten Joseon-Zeit Kim Jong-ho zu Fuß im ganzen Land unterwegs war und eine Landkarte der koreanischen Halbinsel erstellt hatte, wollte ihm persönlich im ganzen Land unterwegs sein und eine Landkarte der Einwanderer anfertigen. Bei seinen Besuchen der Ansiedlungen ausländischer Mitbürger gewann er die Erkenntnis, dass diese Menschen eine weitere Lebensader und Stütze der südkoreanischen Gesellschaft darstellen. Damit die Leser die im Buch vorgestellten Orte leicht finden können, hat er die von ihm erstellte Kulturlandkarte mit Google Maps und Wikipedia gekoppelt. Wenn man den betreffenden Wikipedia-Weblink aufruft, kann jeder seinen Eindruck vom Besuch der Ansiedlungen und auch Fotos hinterlassen. Professor Im hat nun auch vor, eine Erkundungsgruppe bestehend aus Ruheständlern zu bilden, um mit den Teilnehmern die Ansiedlungen zu besuchen. Denn er glaubt, es würde einen Beitrag zur Änderung des Blickwinkels der gesamten Gesellschaft leisten, wenn Senioren verschiedene Einwanderer persönlich kennenlernen und ihre Vorurteile gegen sie abbauen. Er sei besorgt darüber, dass wegen der Corona-Pandemie die Ausländerfeindlichkeit zunimmt. Er hoffe, dass sein Buch einen kleinen Beitrag zur Verbesserung dieser Lage leistet. Yeah, yeah. Das war die Sendung Kreuz und Quer durch Korea mit dem Lied Du bist schöner als Blumen, gesungen von Youngjun. Danke ich Ihnen fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.